Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
So, einen wunderschönen guten Morgen in Crailsheim, in Hohenlohe, ist richtig, ja? Gerade wurde ich gefragt, wann war ich das letzte Mal hier, Markus? Nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es ist schon ziemlich lange her und ich freue mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Mario, geboren in Brasilien, mein Vater Brasilianer, meine Mutter Deutsche. Und hatte so einen kleinen Reset gehabt vor 6,5 Jahren. Ich war Leukämie erkrankt und viele meiner BFP-Pastoren, die sagen, ja Mario, kein Problem, das kommt wieder, nicht wahr? Und dann hatte ich aber ein Schreiben vom Amt für Soziales, weil ich hatte einen 100%igen Behindertenausweis. Ich glaube, den hatte ich sogar, als ich letztes Mal bei euch war. Und dann hatte dann der Amtsarzt geschrieben, geben Sie Ihren Behindertenausweis ab, Sie sind geheilt, nicht wahr? Und dann hatte dann mein Transplantationsarzt gesagt, aber Herr Warnschaffe, Sie sparen so viel Geld, ne, bei der Steuererklärung mit 100%, ich schreibe Ihnen noch, welche Wehwehchen Sie noch haben. Habe ich dann an den Amtsarzt geschrieben und der hat zurückgeschrieben, machen Sie keinen Mist, Sie sind geheilt, Amen. So, und jetzt sage ich es immer schriftlich vom Amt für Soziales, vom Amtsarzt, preis dem Herrn. Ja, ihr Lieben, ich komme aus Bonn, wir haben eine internationale Gemeinde, wir sind noch ganz, ganz jung, wir haben unseren dritten Geburtstag jetzt gefeiert. Wir hatten in 3 Jahren, 61 Taufen, 44 davon waren Ex-Muslime, preis dem Herrn. Und wir haben jetzt am kommenden Ostersonntag schon wieder unsere, 14. Taufe. Da schon wieder 3 Muslime, die sich taufen lassen. Einer davon heißt Mohammed. Ne? Und ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben schon so an die 8, 9 Mohammeds getauft. Also nicht ich selber, sondern ich taufe ja nicht mehr, sondern hier meine jungen Spunte und so weiter. Und dann sagen die mal, Mario, ich bin jetzt bei Jesus, ich will nicht mehr Mohammed heißen. Ich sage, wie willst du denn jetzt heißen nach der Taufe? Ja, Samuel, David, all solche langweiligen Namen, nicht wahr? Ich sage, bleib Mohammed, ne? Denn, weil unser Mohammed ist eingeladen worden von Aria. Da war der noch bei mir im Taufkurs, ne? Da war der noch, ich glaube, der war gar kein Muslim, der war Atheist aus Iran. Der hat den gleich mitgebracht, ne? Unsere besten Evangelisten sind Ex-Muslime und Ex-Atheisten, Amen. Die lade ich nicht ein, die laden sich alle gegenseitig ein. Und dann kannst du dann im Camp jemanden einladen, der wird dann getauft und dann wird er bei seiner Taufe sagen, Mohammed hat mich zu Jesus geführt. Halleluja, preis dem Herrn. Nicht wahr? Das ist sehr, sehr schön. Und wir hatten jetzt unseren letzten Taufkurs mit Mohammed. Und unser Thema diese Woche ist ja unsicher. Und da hat er mir mal seine Fluchtroute erzählt, wie er von Iran, diesem Land der Hölle, ich weiß nicht, ob ihr Nachrichten guckt, viele meiner Freunde gucken gar keine Nachrichten mehr, wir haben ja Krieg, falls ihr es noch nicht gewusst habt, nicht wahr? Also es ist so furchtbar, so viele Zehntausende von Menschen, die abgeschlachtet werden auf den Straßen von Iran. Und er hat sein ganzes Geld gegeben, nur um nach Deutschland zu kommen. Das macht mich ganz, ganz klein, wenn du den deutschen Pass in der Hosentasche hast. Du bist reich, du bist privilegiert. Sein ganzes Geld ausgeben, nur nach Deutschland, über Kuba. Dort ist er geschlagen worden, dort saß er im Keller, im Gefängnis und so weiter. Furchtbare Zeiten erlebt und kam hierher und dann hat er erzählt. Und als ich Jesus fand, da habe ich das erste Mal meine Furcht verloren. Da war ich in Sicherheit. Alle unsere Ex-Muslime wollen nicht gestreamt werden. Ne? Wir streamen ja auf YouTube, auf Facebook, mittlerweile sogar auf TikTok. Ne? Alle meine muslimischen Freunde, die sagen, Mario, du bist auf YouTube. Wir sind alle auf TikTok, nicht wahr? Da sage ich, da gehe ich nicht hin, ne? Das ist Sünde, nicht wahr? Und da habe ich mich erinnert, Jesus ging zu den Sündern. Deswegen bin ich jetzt seit 3 Jahren sogar auf TikTok, nicht wahr? Preis dem Herrn. Ich habe, glaube ich, einen christlichen TikTok-Kanal, da habe ich 200 Nachfolger und bei meinem muslimischen TikTok-Kanal habe ich 2200 muslimische Nachfolger. Amen, preis dem Herrn, da bin ich ein bisschen erfolgreicher und so weiter. Und wie gesagt, wir haben eine tiefe Liebe zu Muslimen, haben seit vielen Jahren einen YouTube-Kanal und wir haben unser YouTube-Kanal zusammengefasst in ein Buch. Dann mittlerweile unsere 6. Auflage. Wir haben das jetzt schon über 10.000 Mal verschenkt an Muslime, an Christen verkauft, nicht wahr? Das ist unsere Strategie. Meine Geschäftsleute in meiner Gemeinde sagen immer, Mario, du bist kein Geschäftsmann, das kostet nur 4,95. Ne? Ich sage, ich bin kein Geschäftsmann, ich bin Evangelist. Ich möchte gern, dass die Christen 2 kaufen. Ne? Eins für sich und eins für den muslimischen Nachbarn. Und dies sind die schwierigsten Fragen von Pierre Vogel, Ahmed Dida, Dr. Zakir Naik. Nicht wahr, wenn Jesus Gott ist, warum hat er denn gefrühstückt? Warum hat er gebetet? Und 6. Auflage, jetzt die schlimmste Frage, die ich bisher, habe ich glaube ich ein Jahr lang gebraucht. Mario, wie kann das sein? Ihr Christen glaubt, Jesus ist Gott und gleichzeitig ist er Gottes Sohn. Nicht wahr? Also solche Fragen kriegst du in der Kirche nicht. Die kriegst du nur auf der Straße beim Hauptbahnhof, wo die ganzen Muslime sind. Und wie gesagt, hier auch meine diese schwierige Frage drin. Aber mit Respekt beantwortet. Kein negatives Wort gegen Mohammed, Koran oder Islam. Denn wir erreichen Muslime mit Wertschätzung und mit Kulturkontextualität. Das heißt, wir predigen, wir präsentieren Jesus aus dem Koran. Ne? Meine ganzen Kollegen, die hassen mich dafür. Die sagen, wieso hebst du den Koran so hoch? Ich sage, da kannst du so tolle Sachen erleben. Ne, dann bin ich auf der Straße, war ein Salafist, ganz radikaler Muslim. Und dann hat er mich gefragt, glaubst du, dass Jesus Gott ist? Da sage ich, voila, achi, ne, Surat, Askuruf, 107, wa innahu la limuli saati falatam taruna biha wahid baun hasateratun mustakimun. Ne? Wahrlich, Jesus ist das Wissen der letzten Stunde des Gerichts, zweifelt nicht an ihr. Und Jesus spricht, folgt mir, dies ist ein gerader Weg. Ne? Das ist ein Joker für jeden Straßenevangelist. Im Koran sagt Jesus, folgt mir, Amen. Da war so begeistert, hat mich sogar geküsst, nicht wahr? Pastoren hassen mich, Muslime lieben mich. Amen. Preis dem Herrn. Aber wie gesagt, wir haben keine Flüchtlingskrise, wir haben Flüchtlingschance. Und deswegen haben wir unsere Bücher übersetzt in Englisch, in Arabisch, in Farsi, in Badini, Kurdisch, in Komanji, Kurdisch. Und jetzt in den letzten, glaube ich, nachdem ich bei euch war, habe ich 2 neue Übersetzungen, einmal in Türkisch und einmal in Urdu, das wird in Pakistan gesprochen und glaube ich noch ein paar andere Sprachen. Und wir arbeiten sehr gerne auch mit Jugendliche, die kriegen ja Ausschlag oder Pickel, wenn sie Bücher berühren. Deswegen haben wir DVDs, Amen. Und das ist hier in Arabisch, Farsi, Deutsch. Die schwierigste Frage von Pierre Vogel, war Jesus Gott oder nur ein Prophet, als Video, nicht wahr? Und alle, die gerne auf meinen Muslim, wie kann man mit Muslim aus dem Koran sprechen, das wird es leider diese Woche nicht geben. Wer das dann digital, on demand sehen will, hier auf DVD, kannst du nachher beim Büchertisch holen. Genau. Mein Sohn, der arbeitet jetzt in Bremen. Letztens war ich in Bremen bei ihm. Und dann sagt er, Papa, hier in Bremen, das ist so ganz anders als bei uns in Bonn-Bad Godesberg. Ne? Da begrüßen sich alle Leute auf der Straße in Bremen. Da sagt keiner was, nicht wahr? 5 Minuten später wurden wir angesprochen von einem Bremer vom anderen Pommes-Tisch und erklärte uns den Unterschied zwischen Dialekt in Hamburg und Dialekt in Bremen, nicht wahr? 3 Sätze später war er bei seiner Frau, mit der er 30 Jahre verheiratet war, die er letztes Jahr beerdigt hatte, die an Corona gestorben ist. Habe ich meine Currywurst hinter mir gelassen, meine Pommes, bin zu ihm rüber an seinen Tisch. Seitdem haben sie genau mit dem Richtigen gesprochen. Ich bin Transplantationsüberlebender, ich hatte Leukämie. Da sagt er, was, Sie sind Pastor, das kann ich ja gar nicht verstehen. Warum lässt Gott das zu? Ich hasse Gott. Das ist eine der schwierigsten Fragen von Atheisten. Und dann sage ich, wissen Sie was? Ich glaube, Jesus Christus ist der einzige Gott in dem ganzen Universum, unter den Millionen von Göttern, die alles andere fordern, Opfer, Blut, Geld, alles Mögliche, damit wir ein bisschen Glück haben. Dieser Gott ist der einzige Gott, der freiwillig Mensch wurde, eins wurde mit all unserem Schmerz, mit all unserem Leid, der sogar am Kreuz geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der sogar Gottverlassenheit für uns getragen hat. Ja? Und dann habe ich ihn zum Schluss habe ich ihn gefragt, ob jemals ein Pastor für ihn gebetet hatte, weil er seine Frau verloren hätte, damit Gott ihn tröstet. Er sagte, ich kenne keinen Pastor, ich bin 100% Atheist. Habe ich gefragt, ich bin Pastor, dürfte ich gerne Ihre Hand nehmen und für Sie beten? Dann fange ich an zu beten. Eine Minute später war sein Kopf auf meiner Schulter und hat geweint. Ja. Und wir haben uns verabschiedet, haben ihm meine Visitenkarte gegeben. Und mein Sohn sagte, Papa, von heute habe ich meine Meinung über Bremer verändert. Nicht wahr? Preis dem Herrn. Das sind die schwierigen Fragen, die Menschen uns stellen. Und deswegen habe ich in Hamburg-Eppendorf auf der meiner Transplantationsstation habe ich mein zweites Buch geschrieben. Daraus sind sogar zwei geworden. Und das heißt mit Skeptikern im Gespräch. Die schwierigsten Fragen von Atheisten, von Skeptikern. Wenn Gott gut ist, warum gibt es denn das Leid? Oder die Wissenschaft hat schon längst bewiesen, dass es keinen Gott gibt und so weiter und so weiter. Und da das so schwierige Fragen von Atheisten sind, sind aus einem Buch zwei geworden. Das zweite heißt, die schwierigsten Fragen an die Bibel. Die Bibel ist doch gefälscht, Mario. Die Geschichte mit der Ehebrecherin ist erst nachher hinzugefügt worden. Der lange Markusschluss und so weiter und so weiter. Sehr schwierige Fragen. Und dieses Buch möchte Christen helfen, die im Feuer auch der Bibelkritik stehen und denken, kann ich diesem Buch wirklich vertrauen? Dann wird dieses Buch dir viele, viele Argumente geben, warum dein Buch das bestüberliefertste und wissenschaftlich fundierteste Buch ist der Antike nach einem der größten Textkritiker, Martin Hengel. Ja, und unsere allerneueste Veröffentlichung, darüber bin ich sehr, sehr stolz. Wir hatten vor 2 Jahren einen Holocaust-Überlebenden, Dr. Alexei Heistwa. Er ist Überlebender von KZ Kaunas in Litauen. Er hat mit einem Jahr in Stutthof seine beiden Eltern verloren im KZ, wurde dann als Baby von einem SS-Arzt nach Kaunas genommen. Und dort haben 1200 Babys und Kinder medizinische Eingriffe gehabt von SS-Ärzten. Unter anderem auch Alexei Heistwa. Er war 2 Jahre alt. Ein SS-Arzt hat ihm die Gaumenzäpfchen rausgeschnitten. Und er war bis zu seinem 9. Lebensjahr war er stumm. Und dann kam der Tag, die Front kam näher von der Sowjetarmee. Und alle 1200 Kinder sollten umgebracht werden an einem Tag. Und unsicher leben, das ist unser Thema diese Woche. Und ein S-Mann verliebt sich in eine jüdische Putzfrau und sagt, du darfst heute Nacht, morgen werden alle Kinder sterben, darfst du 3 Kinder deiner Wahl in der Altwäsche nach draußen schmuggeln. Und darunter war Alexei. Mit 3 Jahren. Und sie brauchte nicht sagen, du darfst kein Wort sagen, weil er war stumm. Und er ist dann im Wäschekorb, ist er dann rausgeschmuggelt worden. Das war sein Überleben. Ein sowjetischer Soldat hat ihn adoptiert und mit 9 Jahren, das ist medizinisch möglich, habe ich mir von meinen Ärzten sagen lassen, sind seine Gaumenzäpfchen wieder gewachsen. Er konnte sprechen. Sein Stiefvater hat geweint vor Glück. Und er hat dann seinen Doktor der Geschichte in Leningrad gemacht. Und er war bei uns vor 2 Jahren, hat alle die Bücher, das sind unzählige Zeugnisse von Holocaust-Überlebenden, die jetzt in Deutschland leben. Und sein Buch war ausverkauft, der Verein war pleite. Ich sage, dürfen wir als ICB dein Buch neu auflegen? Und das ist eine ganz große Ehre, dass wir es machen dürfen. Und er ist Ende April ist er wieder bei uns. Wir sind ja mittlerweile in einer Schule, in einem Gymnasium, einem katholischen Gymnasium, hat vor 400 Schülern gesprochen und wird diesmal dort widersprechen. Und diese Geschichten vom Leid vieler Holocaust-Überlebende ist die beste Waffe gegen Antisemitismus. So, Anna, ich gucke auf meine Uhr. Ich habe genau noch 12 Minuten. So, 10 Minuten, wow. Jetzt muss noch die Predigt kommen. Wir werden in dieser Woche uns mit 7 verschiedenen Personen beschäftigen, die unsicher gelebt haben. Heute Morgen beschäftigen wir uns mit Paulus. Paulus, ich möchte heute sprechen über das Thema Vaterschaft. Und ich möchte mit euch lesen Gottes Wort aus Philipper Kapitel 2, Vers 19 bis 22. Da schreibt Paulus an die Philipper: Ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich um euer Ergehen weiß, denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. Denn alle suchen das Ihre und nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr aber kennt seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient hat. Herr Jesus Christus, wir beugen uns vor dir. Wir beten, dass du uns hilfst, durch deinen Heiligen Geist zu verstehen, Herr, wo der sicherste Ort ist, Herr. Der sicherste Ort ist an deinem Herzen, Herr Jesus Christus. So öffne unsere Augen, Herr, für dein Wort. Verändere unser Herzen. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte heute sprechen über Vaterschaft. Paulus war Pharisäer. Er kannte viele Stellen der Bibel auswendig. Er war einer der Top-Gelehrten, gelehrt von einem Top-Gelehrten. Aber er sagt an einer Stelle: Ihr habt viele, viele Zuchtmeister. Was ist ein Zuchtmeister? Ein Zuchtmeister weiß genau, was du alles falsch gemacht hast. Nur wenig, was du richtig machst. Und ihr habt viele Zuchtmeister, aber nur wenige Väter. Ich möchte heute über Vaterschaft sprechen. Und wie Vaterschaft die dein Leben verändern kann für immer. Und auch den Charakter einer Gemeinde. Paulus hatte mehrere geistliche Söhne und Töchter. Ich möchte heute über 2 geistliche Söhne sprechen. Der eine war Timotheus. Wir haben hier so ein bisschen den Herzschlag von Paulus mitbekommen. Wie stolz, wie mega stolz er ist auf seinen Sohn ist. Ja, seinen geistlichen Sohn, den er geprägt hat. Ja. Sagt er, keiner ist ihm gleich. Alle suchen nur das Ihre. Ne? Alle sind selbstsüchtig, aber mein Timotheus. Was für eine Liebe, was für eine Wertschätzung spricht hier raus. Nun, wir wissen von Timotheus, dass er durch die Auswahl von Paulus später auch zum Apostel wurde. Was mich interessiert ist, wie hat eigentlich Paulus seinen geistlichen Sohn gefunden? Diese Geschichte finden wir in Apostelgeschichte 16, 1 bis 3. Und das ist alles sehr, sehr dünne Information. Das ist kein Handbuch für Leiter oder Pastoren, wie wir den nächsten Mitarbeiter finden. Ja, da heißt es hier, er war ein Jünger des Herrn, hatte ein gutes Zeugnis bei den Gemeinden. Langweilig. Er war der Sohn einer jüdisch gläubigen Frau und eines heidnischen Vaters und deswegen war er nicht beschnitten. Das ist problematisch. Und Paulus wählt ihn aus als Begleiter und um der Juden willen, weil Paulus war ja nicht nur Evangelist unter den Heiden, er war auch Evangelist unter den Juden, lässt er ihn beschneiden. Krass, ne? Was für eine Bibelschule, ne? Eingang erstmal über den OP-Tisch, ne? Erstmal Beschneidung, dann Bibelschule, nicht wahr? Krass. Dieser Mann, den Paulus sich da erwählt hat, von dem er Jahre später so strunz und so begeistert ist, war ein Problemmensch. Er kam aus einem problematischen Familienverhältnissen. Die Mutter gläubig, der Vater ungläubig. Musste ihn erstmal OP-mäßig korrigieren, damit er anerkannt wurde. Er war nicht anerkannt, er war zurückgestoßen. In manchen Bibelstellen lesen wir, zum Beispiel 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe, der Selbstbeherrschung. Das hat er an diesen Jünger geschrieben. Das heißt, er war ein furchtsamer Mensch. Ich weiß nicht, ob du hier sitzt und sagst, ich bin nicht qualifiziert, für Gott zu arbeiten. Ich komme aus einer problematischen Familie und dann bin ich auch noch furchtsam. Dann hat er ihm noch diese berühmte Bibelstelle, die viele unserer Weintrinker, ich weiß gar nicht, was trinkt man für Wein in Hohenlohen, um deines schlimmen Magens willen, nimm auch ein bisschen Wein. Ne? Das ist so die Lieblingsstelle von manchen Christen, nicht wahr? Der hatte körperliche, psychische Probleme. Warum hat Paulus diesen Mann auserwählt? Er hat ihn auserwählt, weil er eine besondere Brille hatte. Ich nenne das die Jesusbrille. Er schaut nicht auf das Äußere, weil er schaut so, wie Gott schaut. Gott sieht nicht auf das Äußere, er sieht auf das Herz. Ja. Und da meine Zeit läuft, was habe ich jetzt, nur noch fünf Minuten, Anna? Möchte ich gerne zu dem zweiten Sohn kommen. Und der ist noch interessanter. Dieser zweite Sohn heißt Johannes Markus. Und dieser Johannes war nicht der Johannes aus dem Evangelium. Das war ein ganz, ganz junger Spund. Wahrscheinlich war er noch ein Kind, als Jesus lebte. Und dieser hat sich bekehrt als Teenager, Apostelgeschichte 12,12 lesen wir das, in dem Haus der Maria. Das Haus der Maria war die erste Immobilie der damaligen Urgemeinde in Jerusalem. Das ist genau das Haus mit der Tür, wisst ihr, wo Petrus aus dem Gefängnis mit dem Engel befreit wurde und dann geklopft hat. Und dann haben sie nicht aufgemacht, weil sie dachten, es wäre sein Engel. Ja? Sie haben gebetet, dass Gott ihn aus dem Gefängnis befreit und haben nicht geglaubt, dass Gott ihr Gebet erhört. Ne? Das ist nochmal eine andere Predigt, nicht wahr? Aber genau das Haus war das. Und seine Mama war sehr wohlbetucht und das war der Sohn davon. Und er, da heißt es hier, dass Petrus ihn als seinen geistlichen Sohn sieht. 1. Petrus 5, Vers 13. Und es sagt mir, manchmal in unserer Reise Jesus hinterher haben wir verschiedene geistliche Väter. Petrus war so der Erste, durch den er zum Glauben kam. Und der Nächste ist sein Vetter, das ist Barnabas. In Kolosser 4, Vers 10 sehen wir, dass Johannes Markus mitgenommen wird von Barnabas in dieses unglaublich interessante Projekt der internationalen Gemeinde in Apostelgeschichte 12, 25. Und er nimmt ihn nur mit, um bei ihm zu sein. Das ist, wie Jesus Jünger berufen hat. Er sagt in Johannes 2, kommt und seht. Das ist einfach, was Väter machen. Väter sind einfach da. Väter begleiten dich. Ich war ja auch lange Jahre Jugendpastor. Und unser Ausbilder hat immer gesagt, werd nie rückfällig und werde Pastor. Ne? Bleib dein ganzes Leben lang Jugendpastor. Ich bin leider rückfällig geworden. Aber was wir gelernt haben, Jugendliche, die kommen nicht zu dir in die Seelsorge und hören sich da irgendwie ein tiefes Gespräch an. Jugendliche sind wie Wildpferde. Und da musst du mitreiten. Ne? Bist in irgendeinen Graben fallen und dann bist du da. Nicht wahr? Das ist die Bestimmung eines Jugendpastors. Ich bilde jetzt gerade einen Jugendpastor aus. Da sage ich immer, willst du Kopfschmerzen kriegen und schnell krank werden? Amen. Werde Jugendpastor. Amen. Preis dem Herrn. War ganz motiviert. Preis dem Herrn. Und Eintrittskarte für Sohnschaft ist einbezogen zu werden zum Dienst. Apostelgeschichte 13,5, da heißt es, als Paulus und Barnabas in Salamis waren, verkündeten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden, sie hatten aber Johannes zum Diener. Ja. Der ist immer zu Rewe und hat dann eingekauft, Wein natürlich, ne, und Brot. Und und war praktisch der Stift von ihnen. Das ist die Eintrittskarte für Sohnschaft, für Berufung. Kleine Dienste. Mein erster Dienst, als ich gerade bekehrt war, war ich 3 Monate lang, war ja früher Punker gewesen. Mit mir konnte mein Pastor nicht viel mit mir viel anfangen. Und mein erster Dienst war, Schwester Thiele von einer anderen Stadt abzuholen. Da hatten wir mal eine Station, die wurde dann geschlossen. Und das war die einzige Gläubige, die übrig geblieben ist. Und wir hatten so einen ganz alten Ford Taunus, ne? Der musste erstmal gebetet werden, so wie heute Morgen, ne, dass er überhaupt der Motor wieder ansprang, nicht wahr? Das war jeden Sonntagmorgen eine Totenauferweckung. Und dann bin ich zu Schwester Thiele. Die war schon 90 und die war schon so ein bisschen dement, ne? Und die hat mir immer die gleiche Geschichte erzählt, ne? Mario, habe ich dir schon diese Geschichte erzählt? Ja, schon 50 Mal, nicht wahr? Und dann hat sie mir mit der gleichen Begeisterung, mit fast den gleichen Worten immer die gleiche Geschichte. Das war mein erster Dienst in der Gemeinde. Fort Taunus, Totenerweckung und 50 Mal die gleiche Geschichte von Schwester Thiele. Ja? Das ist die Eintrittskarte in Sohnschaft. Treu zu dienen. Und dann kam der Tag der Krise. Sie hatten Evangelisation in Zypern. Und wie das so ist im Leben eines Straßenevangelisten. Und das bin ich ja auch. Ne? Dann fliegt da noch schon mal eine Flasche. Oder Leute wollen Zigarette in deinem Gesicht ausdrücken. Und da war Johannes, Markus war mit Barnabas und Paulus. Und dann war ihm das zu heiß. Und dann ist er nach Hause geflohen zu Mama, zu Kuchen und Kaffee, nicht wahr? Und hat sie im Stich gelassen. Und Paulus und Barnabas kommen zurück von dieser sehr, sehr gefährlichen, lebensgefährlichen Reise. Und irgendwann wollen sie aufbrechen in die nächste Reise. Ihr kennt die Geschichte in Apostelgeschichte 15, dass dieser große Konflikt zwischen Paulus und Barnabas. Das ist auch nochmal eine Predigt für sich. Und sie haben sich getrennt aufgrund der Frage, können wir einem Versager eine zweite Chance geben? Und Paulus war so ganz stark D. Für den galt nur das Projekt, nur die Mission, nur das Team. Wir können keine Versager gebrauchen. Hau ab, nicht wahr? Das war die Entscheidung des Paulus. Und Barnabas war so der Pastor. Ne? Du kennst ja Pastoren. Pastoren und Evangelisten in einer Gemeinde, das ist eine Katastrophe. Ne? Pastoren machen immer nur Seminare, Seelsorgeseminare, Eheseminare, noch ein Seminar, innere Heilungsseminar. Und Evangelisten, wenn Evangelisten predigen, das ist eine Zumutung, ne? Die sagen dann, was sitzt du da noch auf dem Stuhl? Gerade ist ein Auto vorbeigefahren, 5 Leute fahren in die Hölle und du bist immer noch hier. Nicht wahr? Raus, 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 predige das Evangelium, nicht wahr? Die beiden, die können sich nie vertragen. So war das auch mit Barnabas und Paulus. Und Barnabas, so der volle Pastor, und sagt, ich gebe ihm noch eine Chance. Und zum Ende zu kommen, haben wir hier noch die letzte Aufnahme, kurz vor dem Tod von Paulus. Philemon 24. Möchtest du das Ende eines Pastors wissen, wie das ist? Da saß er im Gefängnis, ganz allein. Alle seine Mitarbeiter haben ihn verlassen. Das ist eine tolle Perspektive, ne, für uns Pastoren. Amen. Alle haben mich verlassen. Alle sind wieder zurück in die Welt. Einzig Johannes Markus sitzt bei ihm. Krass. Wo kommt der jetzt her? Und dann heißt es im 2. Timotheus 4, Vers 11 schreibt Paulus an Timotheus, nimm Markus mit, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Krass. Was ist unser Thema nochmal? Unsicher leben. Dinge verändern sich. Gott sei Dank, Pastoren verändern sich auch manchmal. Das ist so wie mit Wein. Ne? Je älter der wird, desto schöner wird er, desto süßer wird er. Das ist mit Pastoren auch so. Paulus über die Jahre wurde weicher. Und er hatte auch die Fähigkeit, jemandem eine neue Chance zu geben. Aber viel wichtiger, Johannes Markus hat sich auch verändert. Wenn ich sowas erlebt hätte wie Johannes Markus, und ich glaube viele auch hier in diesem Saal, haben so viel Verletzung erlebt von Christen, von Gemeinde. Ich sage immer zu Leuten, die zu mir sagen, Mario, ich habe so viel Verletzung in der Kirche erlebt. So viel Verletzung mit Christen, mit Pastoren. Ich sage, wirklich, erzähl mir alle deine Geschichten. Ich kann immer noch 2 Stunden länger erzählen. Ist so. Ich habe einen Senior bei mir, der ist jetzt auch knapp 90. Der war über Jahrzehnte, hatte den schlimmsten Dienst in der Pfingstgemeinde. Weißt du, was der schlimmste Dienst in der Pfingstgemeinde ist? Das ist Parkwächter. Ja, weil in der Gemeinde sind sie alle fromm und jubeln alle, aber wenn die im Auto sitzen, das ist wie bei Frankenstein, ne? Dann verwandeln die sich, und dann kommt Bruder Horst, ne? Immer ganz, Bruder, du parkst vor der Einfahrt unseres Nachbarns und der mag uns nicht. Kannst du bitte woanders parken? Ich lebe in einem freien Deutschland. Und ich sage zu Horst, Horst, du bist schon so viele Jahrzehnte, folgst du Jesus? Du hast gesehen, wie Gemeinden sich gespalten haben wegen der Vorhänge. Ihr habt keine. Das ist eine sehr weise Entscheidung. Ich habe gesehen, wie Pastoren die Gemeinde verlassen haben mit der Sekretärin unterm Arm, mit der Kasse unterm Arm. Und du bist immer noch dabei. Bruder Horst, was ist dein Geheimnis? Da hat er so seine Hand auf mich gelegt. Mein Sohn, mit 90 Stunden älter als ich, sagt er, ich folge nicht Menschen, ich folge Jesus. Amen, preis dem Herrn. Johannes Markus, er hatte einen geistlichen Vater mit Namen Barnabas und er hat nicht aufgegeben, obwohl er enttäuscht war von Kirche. Und ist das nicht toll, wenn Christen, die verletzt sind, nicht aufgeben? Denn wer ist Johannes Markus? Er sitzt gerade auf deinem Schoß. Falls du noch prämodern, ich bin traditionell, ich habe noch eine Bibel aus Papier. Guck mal, hier ist noch jemand. Meine ganzen Co-Pastoren haben immer nur im Handy, nicht wahr? Die finden aber auch nie die Bibelstellen. Ne? Ich habe das sofort, nicht wahr? Und weil Johannes Markus nicht aufgegeben hat, haben wir heute das Markus-Evangelium. Und ich möchte gerne jetzt, dass wir noch unsere Augen schließen und ich würde gerne euch noch segnen. Vater Gott, ich danke dir, Herr, für Menschen, die gerade jetzt in unsicheren Zeiten leben. Ich bete besonders, Herr, für meine Freunde, die verletzt sind, Herr, und die sagen, ich möchte eigentlich mit Glauben, mit Kirche, besonders mit Pastoren nichts mehr zu tun haben. Ich habe so viel Verletzung. Vater, und ich danke dir, Herr, für diese Geschichte von Johannes Markus, dass hier ein Mann war, der war verletzt. Er hat aber nicht aufgegeben, weil er einen geistlichen Vater hatte und weil er dich hatte. Und ich bete für all die, die verletzt sind, Herr, die Zweifel haben in ihrer Nachfolge, dass du gerade jetzt kommst, dass du sie tröstest, dass du sie heilst und dass du ihnen wieder neue Kraft gibst, Herr, nicht aufzugeben, vorwärts zu gehen, weil das Beste in deinem Leben kommt noch. Und glückselig die, die arm sind im Geist. Glückselig die, die zerbrochen sind, weil Gott gebraucht zerbrochene Gefäße, um sein Reich zu bauen. Vater, ich bete, Herr, für eine göttliche Wiederherstellung, dass Menschen heute deine Heilung empfangen, Herr, dass Menschen heute deine Kraft empfangen, um ein Zeuge für dich zu sein. Danke, Jesus.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.